Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und der heutige Podcast heißt Der Zahn der Zeit. Es geht um Verschleiß am Rad und dafür habe ich meinen Redaktionskollegen und Mitarbeiter Moritz Schwertner eingeladen. Hallo Moritz.
Hi.
Er bereitet auch gerade eine Geschichte fürs Heft vor, wo es um das Thema Verschleiß, Erkennen, Vorbeugen, Beheben und so weiter geht. Und genau, wir sind ja gerade in einer Zeit des Jahres, also wir nehmen den Podcast jetzt gerade Richtung Winter auf, wo man auch mal ein paar mehr Tage hat, um sich um den technischen Stand seines Rads zu kümmern. Also mal ein paar Lager checkt, weil man vielleicht nicht jede Minute auf dem Rad verbringt, sondern auch mal im Keller oder an seinem Workstand sich aufhält, um ein bisschen zu gucken, was so wie das Bike gerade aussieht. Und deshalb können wir hier mal Schritt für Schritt durchgehen am Rad, was denn so die Verschleißpunkte sind und die Verschleißteile am Rad. Und wir werden das jetzt in der nächsten Stunde ungefähr mit hier diskutieren und unsere Ansichten und Erfahrungen mit dem Thema mit euch teilen.
Genau. Was ich noch dazu erwähnen möchte, gerade jetzt, wir nehmen das, wie du ja schon sagtest, im gegen Winter auf, jetzt um es mal genauer zu machen, Ende 2021. Und jetzt gerade sind Ersatzteile so rar wie noch nie. Also ich habe so eine Situation noch nie mitgekriegt. Mhm. Und ich denke mal, alle anderen aus der Fahrradindustrie genauso wenig. Du ja auch, Jimmy. Und ja. Gerade jetzt ist es unheimlich wichtig, auf sein Zeug zu achten. Das ist nämlich Stein des Anstoßes für meine Recherche, die, das sage ich direkt, noch nicht vollkommen abgeschlossen ist. Das heißt, wenn euch das Thema näher interessiert, dann solltet ihr in naher Zukunft mal ins Heft schauen. Wahrscheinlich erscheint die Geschichte, ich werde es am Ende aber auch nochmal sagen, in der Ausgabe 3 oder 4 2022, wenn ihr euch das nochmal schriftlich zu Gemüte führen wollt.
Genau. Ich würd sagen, wir fangen einfach mal mit dem offensichtlichsten Verschleißthema überhaupt an. Mhm. Antrieb, oder?
Genau, ja, so ziemlich. Also der Antrieb.
Ja. Mein Antrieb und Bremsen reicht. Sind ja so zwei Klassiker.
Ja, genau.
Aber ich würde mal so mit dem Antrieb anfangen und wir haben eigentlich grob drei Komponenten, um die es da geht. Das ist die Kette, das sind das Kettenblatt oder die Kettenblätter vorne und das Ritzelpaket hinten.
Genau.
Genau. Es gibt, und damit muss ich sofort anfangen, es gibt ja so eine Möglichkeit, den Verschleiß der Kette zu messen. Das ist entweder mit so kleinen vorgestanzten Messlehren aus Metall, meist irgendwie aus Stahl oder einem ähnlichen Hartmetall, die man dann in einem definierten Abstand in die Kette reinsteckt, um zu gucken, ob sich diese Kette lenkt. Mhm. Weil Ketten werden unter Zug und durch Belastung seitlich und mit Schmutzeinwirkung längen die sich. Das ist einerseits, also die werden jetzt nicht unbedingt länger, dass sich die Glieder sozusagen ausdehnen wie ein Gummiband, aber die Rollen verschleißen so ein bisschen, die Kragen davon und auch die Bolzen haben einen gewissen Abrieb. Und dadurch ändert sich der Abstand zwischen den Rollen, die auf der Kette drauf sind, was letztlich dazu führt, dass sie in einer anderen Länge sich auf das Kettenblatt legt und diese Kettenblattzähne, da sind wir auch wieder beim Thema der Zahn der Zeit, so ein bisschen abreibt nach unten in dieser Bewegung nach vorne. Mhm. Und bis zu einem Ketten- oder Gangvolumen bis zu 11 gab es da einfach oder gibt es da normale Lehren, die man reinsteckt und dann kann man ablesen, wie sehr sich die Kette gelenkt hat. Und viele Herstellerempfehlungen lauten bei einer Längung von 0,075.
Was 0,075? Ja. Ja, ich meine. Müsste
oder
so in dem Bereich liegen.
Genau. Oder 0,1 Millimeter über eine Länge von 7 Kettenglieder ungefähr. Soll man die Kette austauschen? Das ist auch alles richtig. Aber mein persönlicher Tipp ist eigentlich, dass man diese Kette nicht wegwirft, sondern an die Seite legt. Das ist immer ein schönes Bild. Man legt die Sachen an die Seite. Bei mir müsste die Seite schon voll mit Zeug sein, weil ich immer Sachen an die Seite lege. Und die Kette halt aufhebt, wenn man die neue Kette drauf gemacht hat, wartet man eigentlich genauso lang, bis die Kette wieder diese Längung erreicht hat und kann dann die alte Kette wieder aufziehen und sie wieder ein Stück lang weiterfahren und dann sozusagen mit einem Tausch von zwei Ketten, die man immer wieder abwechselnd fährt, den Ketten oder den Antriebsstrang möglichst lang am Leben zu halten. Wir gehen gleich zum anderen Thema, aber ich muss das so ein bisschen ausführen, weil das so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist auch von mir. Man muss natürlich gucken, dass die Kette jetzt nicht allzu ausgelutscht ist und vielleicht zu reißen droht. Da ist so ein bisschen auch Augenmaß gefragt. Natürlich ist offiziell eine Herstellerempfehlung auch eine bindende Empfehlung, aber ich selbst habe jetzt über die 25 Jahre, die ich irgendwie Mountainbike fahre, gute Erfahrungen damit gemacht, bis zu drei Ketten an einem Antriebsstrang regelmäßig durchzutauschen und bin damit sehr, sehr lange Strecken gefahren. Also zigtausende Kilometer konnte ich ein Kettenblatt und eine Kassette fahren. Der Vorteil ist nämlich, dass wenn man diese alte Kette wegtut, also diese kurzgelenkte Kette nur wegtut und gar nicht mehr weiterverwendet, dass die neue, die man drauf tut, sich in den ersten Wochen der Benutzung eigentlich relativ schnell auf den Längungsgrad der vorherigen Kette angleicht. Das liegt einfach daran, dass die Kettenblattzähne und die Ritzelzähne hier das entscheidende Kriterium sind, weil die natürlich den Zug auf die Kette bringen und diese Kette dann auch stärker dehnen können. Und letzten Endes geht es ja eigentlich darum, die Alterung und den Verschleiß der Zähne möglichst herauszuzögern. Und das kann man meiner Erfahrung nach am besten mit diesem Durchtauschen machen. Das ist bei mir dann schon mal so weit gegangen, dass das Ding wirklich, also dass die Zähne an der Kassette wirklich völlig abgelutscht waren und die Kette auch nicht mehr richtig davon sich heben wollte. Da ist dann auch tatsächlich irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen kann, weg damit, jetzt muss man den Antrieb austauschen. Aber so ein kompletter Antriebsstrang aus Kette, Kettenblatt und Kassette ist ja auch ein Investment und im Moment halt auch ein rares Gut.
Genau.
Also meine bestellte XT-Kassette wurde erst jüngst wieder auf Lieferzeit in 40 Wochen umgestellt und auf die warte ich eigentlich schon seit 20 Wochen.
Ja, man, also der Tipp ist tatsächlich ein guter und ein valider, dass man die Ketten durchtauscht, besonders dadurch, dass die Einfach-Kassetten zumindest bei SRAM deutlich teurer geworden sind, wie früher noch die Zweifachantriebe. Also zum Vergleich, eine XT 11 bis 42 Kassette aus der M8000-Reihe hat immer so Ladenpreis, ja, so 50, 60 Euro gekostet. Die XT-Kassette für 12-fach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die kostet fast das Doppelte. Also ich glaube, die kostet so 80, 90 Euro.
Ja.
Und bei SRAM ist es ein Vielfaches mehr. Also wer eine XO-One-Kassette haben möchte, vielleicht sogar noch mit in diesem angesagten Rainbow-Style, also dass sie so schön in Ölfarben quasi funkelt, da kann es dann mal schnell 350, 400 Euro kosten. Man kriegt es auch manchmal ein bisschen günstiger vielleicht, aber das ist auf jeden Fall sehr teuer. Die halten natürlich dann auch entsprechend länger, weil die anders gehärtet sind. Aber dadurch, dass die Ketten in aller Regel ein Zehner, vielleicht 15, vielleicht 20 Euro kosten, wenn wir da jetzt von einer XT oder einer GX-Kette sprechen, dann macht es da auf jeden Fall mehr Sinn, dass man da einfach mehrere fährt, wenn man denn, das würde ich so eingrenzen, wirklich viel fährt. Also mit wirklich viel meine ich jetzt entweder so wie wir fahren mehrere tausend Kilometer im Jahr, durchaus ja auch mal mit unseren eigenen Privaträdern, oder halt, wenn man ambitionierter Hobbyathlet ist, der viel auf Cross-Country-Rennen trainiert, dann kann es wirklich Sinn ergeben, Wenn ihr jetzt aber nur im Sommer fahrt und dann seid ihr eigentlich nur die Trailpiloten, also die im Mittelgebirge mal schnell mit den Kollegen am Wochenende 2-3 Stunden fahrt, ich glaube, dann ist der Aufwand ein bisschen zu hoch dafür angesetzt. Aber das könnt ihr im Zweifelsfall entscheiden. Doof ist es auf gar keinen Fall.
Da würde ich also ich würde eigentlich widersprechen wollen, weil das ja trotzdem derselbe Aufwand eigentlich ist. Derjenige, dadurch, dass er weniger fährt, muss das halt dann erst nach 2 Jahren tauschen und nicht nach einem halben Jahr. Aber trotzdem würde derjenige, der weniger fährt, dann ja auch mit einer zweiten Kette kann er seinen gesamten Antriebsstrang
der profitiert trotzdem. Der profitiert da fraglos von Jimmy. Aber ich glaube halt einfach, dass der... Wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden. Das ist eine Menge Aufwand. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, geht es sehr schnell. Vor allen Dingen, weil man ja auch dann Kettenschloss heute nicht mehr nieten muss, wo man sich vertun kann. Und ich glaube sogar die GX, die SRAM-Ketten, glaube ich, gar keine Laufrichtung mehr haben. Boah, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Also, Shimano hat ja jetzt eine Laufrichtung neuerdings. Bei SRAM bin ich nicht so ganz in der Materie. Aber ich glaube, das ist auch nicht so entscheidend, weil man tut sie halt richtig drauf. Ne?
Also ja, die Siegelkette hat, glaube ich, schon eine Laufrichtung. Es ist genauso wie bei Reifen auch. wenn man sich da mal vertan hat, und das kommt auch den besten Redakteuren vor, ich nenne jetzt hier keine Namen, wobei ich da auch mir das auch schon passiert ist,
also auch dann den allerbesten.
Ja, natürlich.
Sowieso. Also eine XC-Kassette liegt im Moment so bei 140 ungefähr.
Ja, guck.
Eine SLX liegt so um 80, 90 Euro.
Ja, also sie sind auf jeden Fall wesentlich teurer geworden wie früher. Und klar, natürlich auch wegen dem Mehr an Material. Die Kassetten sind einfach deutlich größer geworden von der Spreizung her. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde dir da auf jeden Fall recht geben, dass sich dass so ein Kettendurchtauschen auf jeden Fall sinnvoll ergibt. Ob man es dann macht, muss man selber für sich entscheiden, tatsächlich. Doof ist es auf gar keinen Fall.
Was halt auf jeden Fall tatsächlich, womit man auch nochmal so ein bisschen aufräumen muss, ist so das Vorurteil, das gängige oder die Aussage, dass man durch das Einfachkettenblatt weniger Schräglauf der Kette hat. Das ist natürlich faktisch falsch, weil eigentlich hat man ja mehr Schräglauf.
Genau.
Es gibt nur weniger Möglichkeit, einen falschen Schräglauf zu erzeugen.
Genau.
Also die Fehlerquelle ist sozusagen ein bisschen reduziert dadurch, dass man jetzt, sagen wir mal, jetzt historisch betrachtet aus 3 Kettenblättern 1 gemacht hat. Aber wenn man ein Dreifachkettenblatt korrekt fährt und beim richtigen Gang auf das mittlere und kleinere gewechselt hat, hat man in Summe natürlich einen geringeren Schräglauf.
Das ist richtig. Was du dabei aber auch beachten muss, ist, dass die Materialien deutlich besser geworden sind. Gerade die SRAM, die hochwertigen SRAM-Ketten sind extrem tough, nach allem, was ich mitbekommen habe. Und da hatte auch der, ist schade eigentlich, dass der André da nicht mitgemacht hat, weil der da auch eine schöne Anekdote zu hat, weil der bei Wind und bei Wetter fährt, auch bei gebürkelten Straßen mal mit dem E-Bike unterwegs ist. Und es da schon Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Abstufungen, ist halt so eine Sache. Also du hast natürlich recht, dass der Schräglauf prinzipiell zugenommen hat. Dafür muss die Kette sich vorne nicht nochmal immer wieder neu an ein weiteres Kettenblatt anpassen. Ne? Diese Bewegung entfällt natürlich komplett. Und was wir halt hier in der Redaktion festgestellt haben, ist, dass die in aller Regel doppelt so lange halten wie bei zweifach, wie früher noch bei zweifach Kettenschaltung. Also von Shimano zweifach auf Shimano einfach. Und das ist natürlich, das ist ein Vorteil. Und wenn man sich umhört, wie es in den Händen von den normalen Nutzern ist, dann bestätigt sich das auch in aller Regel.
Ja, es gibt immer das bestätigt immer wieder sich natürlich bei mir auch und ich bin sehr überrascht darüber.
Ja. Genau, also wie dem auch sei, worauf ich noch auf jeden Fall dabei hinaus möchte, ist korrekte Kettenpflege, weil ich da den Eindruck habe, dass das relativ viele falsch machen. Und zwar solltet ihr die Kette natürlich regelmäßig reinigen. Wir empfehlen das generell nicht, eigentlich die Kette mit Kettenreiniger zu besprühen, weil man dadurch die Gefahr läuft, dass man aus den Kettenröllchen das eingepresste Fett irgendwann rausspült, sondern wir würden eher dazu raten, den Kettenreiniger in ein Tuch zu sprühen und die Kette damit abzuziehen, nachdem man sie vorher schon gründlich mit einem Fahrradreiniger, Shampoo. Ich nehme super gerne ganz normales, stinknormales Shampoo, mit dem ich mich auch normal duschen würde.
Ach, kräftig. Wirklich?
Ja, kein Witz. Funktioniert in aller Regel super und das Rad riecht danach angenehm. Mhm. Und kräftig natürlich vorher sauber machen, von dem gröbsten Schmutz befreien und dann nochmal, um es quasi abzurunden, nochmal durch ein Tuch mit Kettenreiniger durchziehen und dann nur die Röllchen beträufeln. Wirklich nur Röllchen. Ich sehe es immer wieder, vor allen Dingen, wenn Leute mal im Eifer des Gefechts auf Sprühflaschen greifen, dass sie dann die gesamte Kette damit einsudeln. Und das ist natürlich Blödsinn, weil das Einzige, was ich da bewegen muss, sind die Röllchen. Und ich würde immer eine Tropfflasche nehmen, die Tropfflasche so fein wie möglich und dann wirklich mir auch einfach mal die 10 Minuten, länger dauert es auf gar keinen Fall, Zeit dafür nehmen, Rolle um Rolle einzeln einen Tropfen zu versetzen. Dann einmal kurz durchlaufen lassen, eine halbe Stunde, Stunde einwirken lassen, damit es auch wirklich überall eingezogen ist und dann wirklich so fettfrei wie möglich ziehen. Also wieder einen neuen Lappen nehmen, möglichst sauberen, natürlich fusselfreien und die Kette dann dadurch ziehen, vernünftig trocknen lassen und natürlich, und das habe ich jetzt vergessen, sollte man natürlich nicht vergessen, auch die Schaltröllchen selber vom Dreck befreien, weil sich da unheimlich viel Siff sammelt. Und ihr würdet euch wundern, macht das mal einmal im Monat, wie viel ihr da runterkratzen müsst. Ihr braucht da einfach nur einen normalen Phillips-Schraubenzieher, also einen Flachkopf, einen feinen und dann einfach nur die Kette, also einfach nur das Pedal drehen, die Kurbel drehen und dabei dann den Dreck davon abziehen. Und ihr würdet euch wundern, wie viel Mist darunter fällt, wie viel Fett irgendwelche Trailrückstände, Tannennadeln, das Bernsteinzimmer, was darunter fällt, dann noch auf einmal. Mhm. Es ist unheimlich, wie viel Elvis. Die anziehen. Und da eventuell tatsächlich dann auch nochmal, da würde ich tatsächlich auch mit Kettenreiniger dann vielleicht mal ein bisschen dran gehen, weil die zumindest bei Shimano nur stinknormale Gleitlager drin haben. Das heißt, da sind keine Kugellager drin oder so, sonst läuft einfach nur in einer Plastikhülse quasi. Und da könnte
ein Keramikgleitlager bei XT, glaube ich.
Bist du dir sicher?
Nicht sicher, aber es gab es auf jeden Fall. Ich habe jetzt ins Aktuelle noch nicht reingeguckt, in das 12er, weil ich das auch meist von außen sauber mache, aber...
Also ich meine, bei der M8000 ist mir mal eins kaputt gegangen und ich meine, da war es nur ein Plastikgussteil quasi. Ich glaube nicht, dass da irgendwie noch was drin war.
Aber es geht auch noch ein bisschen weniger aufwendig mit dem Kettenreinigen. Also ich mache es immer so, ich bin aber auch ein wenig Putzer. Ich nehme tatsächlich einen Lappen, sprühe den mit WD-40 ein und zieh die Kette dann durch, geh mit den Fingern noch so ein bisschen in die Zwischenräume der Laschen rein, also von außen, und zieh das so lange durch, bis die Außenseite nicht mehr komplett schwarz ist. Mhm. Und dann gehe ich tatsächlich, wenn man sich die Kette vorstellt, von innen, ist auch ein guter Hinweis eigentlich, um die Abschleuderung des Öls zu verhindern, dass man auf den inneren Kettenring sozusagen, auf die das Öl aufträgt oder das Kettenöl, genau, immer auf die einzelnen Rollen auftragen. Ich mache es tatsächlich so, ich mache es auf der unteren Reihe. Mhm. Ich gehe vor einmal vom Kettenblatt vorne bis hinten zum Schaltwerk, lasse es 5 Minuten stehen, drehe es dann erst weiter, weil mir sonst zu viel Öl auch auf die Kettenblätter schon kommt.
Ja, klar.
Und so mache ich das einmal rum. Ich putze immer ein Kettenglied total blank, damit ich weiß, wo ich bin. Und wenn das wieder angekommen ist, dann lasse ich es auch eine Stunde stehen, ziehe es einmal am Schluss durch den Lappen und gut ist.
Genau. Ja. Heute kann man anstatt das blank zu putzen, auch einfach das Kettenschloss. Das ist ja relativ auffallend, kann man das dafür nehmen. Da kann man auch tatsächlich, das habe ich auch schon mal gemacht, einfach mit dem Edding das kurz markieren, wenn man da so genau gehen möchte.
Wenn das schon so sauber ist, dass man es mit dem Edding markieren kann, genau, bei mir ist das immer so eine Sache, dass es, dass diese Langloch, die Lasche von dem Kettenschloss meistens auch mit Pampe zugesetzt ist.
Stimmt,
deshalb erkenne ich das auch gar nicht so gut. Ja, aber ich bin auch eher so von der dreckigen Seite. Trotzdem, auch bei mir funktioniert dieses Prinzip und meine Antriebe halten auch sehr lange. Sind wir bei der Kette, genau. Also da auch immer wichtig bei dem Tipp, wenn wir jetzt sagen, hier, ihr könnt auch eine Kette immer länger fahren, als man jetzt eigentlich sagt, wenn man es durchtauscht, immer mal gucken, ist ein Kettenglied vielleicht verbogen? Habt ihr euch irgendwo in einem bösen Anstieg verschaltet und es hat mal hinten Knirsch gemacht? Einfach mal checken, weil solche Kettenglieder können auch unter Lastspitzen dann reißen und das kann richtig ins Auge gehen. Mir ist tatsächlich in der ganzen Zeit, die ich Mountainbike fahre, nur ein einziges Mal eine Kette gerissen. Aber das war auch wirklich kurzfristig so ein Schockmoment, wo ich dachte, wow, jetzt in einer anderen Situation hätte ich mich da auf den Bart gelegt. Da ein bisschen drauf gucken. Aber dann habt ihr auf jeden Fall Spaß mit der Kette. Längere Zeit, als man vielleicht meint. Bei der Kassette sage ich jetzt auch mal wieder die Quick and Dirty Variante. Also ich fahre das eigentlich relativ dreckig. Ich gucke immer, wenn irgendwelche Blätter sich da reindrücken, weil hinten mal ein Blatt auf den Kranz gekommen ist, dann fummel ich das irgendwie raus. Ich mache es echt wirklich nur zweimal oder einmal pro Jahr, dass ich diese Schmutzblocken, die sich dazwischen so angesammelt haben, mit einem Messer rausschneide. Also gehe ich wirklich so an den Kanten der Ketten, der Ritzel entlang und drehe die dann und dann lösen die sich auch so langsam daraus. So befreie ich das. Dann lege ich das tatsächlich, das ganze Ding, in einen Kettenreiniger, also in das aggressive Zeug, was man für die Kette nicht benutzen sollte. Und am Schluss gehe ich einmal mit der Zahnbürste drüber und mache das einmal tatsächlich richtig sauber. Das aber auch wirklich nur einmal im Jahr, so Richtung Frühjahr. Wenn sozusagen die Saison und der Winter durch sind, dann fürs neue Jahr das einmal sauber machen. Das ist so meine Routine.
Ja, witzig. Ich würde es tatsächlich ein bisschen intensiver machen. Ich mache es auch häufiger. Also generell gilt bei mir, wenn ich ein Rad im Matsch richtig eingesaut habe, dann sprühe ich es nicht nur einmal schnell ab, sondern ich mache es dann auch, mache dann auch die Kette einmal schnell sauber, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und die Kassette, da gehe ich tatsächlich auch immer relativ gut mit um. Einfach aus dem Grund, ich bin da ein bisschen zu geizig sonst für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kassetten so teuer geworden sind, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, dass ich da lieber auf der sauberen Seite der Macht wandeln möchte. Ich habe sieht aus wie eine überdimensionierte Pfeifenbürste. Die ist sehr borstig. Die mache ich dann auch, nicht lachend zu Hause, wenn ihr euch das anhört, zuallererst immer mit meinem Shampoo-Trick beträufel ich die. Und das ist halt auch fettlösend, ganz leicht. Und mache die dann damit grob sauber, dass ich dann, wie von dir angemerkt, irgendwelche Blätter, Tannennadeln etc. pp. Davon lösen. Und im Anschluss würde ich tatsächlich dann auch nochmal, wenn da wirklich sich wer weiß, was für Fettrückstände drauf gebildet haben, dann auch nochmal mit einem Kettenreiniger dran gehen. Dafür würde ich sie tatsächlich aber auch in aller Regel von der Felge ziehen, vom Reifen und sie dann irgendwo hinlegen und dann nochmal kräftig bearbeiten und trocknen lassen, vernünftig, das ist auch mein Tipp, und dann wieder neu installieren.
Okay, aber wie erkenne ich denn jetzt den Verschleiß? Wir reden ja jetzt ganz viel hier über das Thema sauber machen.
Genau.
Verschleiß bei der Kassette, ich kenne es noch, es gibt von Roloff, gibt so ein Zahnabriebstool.
Echt?
Das gibt's wirklich? Ist das,
bitte? Das gibt's wirklich.
Absolut, das gab es. Ich weiß nicht mehr, also Kaliber hieß ja, oder heißt, das Tool, um die Kettenlängung zu messen. Mhm. Der Kollege hieß anders. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie. Ich muss es gleich nachgucken, mhm. wenn du was sagst. Mhm. Auf jeden Fall war es ein kleines Tool. Es sah letztlich ein bisschen aus wie eine Kettenpeitsche. Mhm. Man hat also einen kleinen Hebel, also mhm. Metallstäbchen, und hat da eine Kette dran. Diese Kette legt man auf das Ritzel und dann spannt man diesen Hebel in eine Ketten, in ein Zahntal, so nennt man das. Ne? Das mhm. sind ja so hoch, runter, also in den unteren Bereich, spannt das und dann guckt man, wie leicht oder schwer das letzte Glied von dieser Kette auf dieses Ritzelpaket oder auf dem einzelnen Ritzel sich draufstecken lässt. Wenn mhm. es sich sozusagen nicht mehr draufstecken lässt, draufdrücken, dann ist dieses Ritzel verschlissen. Mhm. Wenn es noch drauf geht, ist es okay, weil es ist letztlich eine Form von Längung der Zahnabstände, wenn man mhm. so will. Ich mache eigentlich immer eine Sichtkontrolle.
Ja, also ich genauso.
Man kann es sich angucken, man weiß ja vielleicht grob, wie so eine Kassette im Neuzustand aussieht. Wenn man das nicht weiß, wäre einfach mein Tipp, ein Bild runterladen aus diesem Internet, ein hochauflösendes Bild von einer Kassette, wie sie im Neuzustand aussieht. Wenn man da ranzoomt, kann man sehen, wie hoch die Spitzen, wie breit die Spitzen der Kassette sind oder mhm. aussehen müssen. Ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich früher in Ende der 90er im Fahrradladen angefangen habe, da hieß es bei den neuen HG-Ritzeln so, sind die kaputt? Warum sieht das denn so aus? Weil die haben ja Steighilfen, das mhm. sieht erstmal ein bisschen ulkig aus. Heutzutage sieht das noch ulkiger aus. Aber dass man da so ein bisschen Auge dafür bekommt, wie ein frisches Ritzel aussieht, generell ist da, glaube ich, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Kettenblatt. Und letztlich gilt es ja auch fürs Kettenblatt. Es muss ja genauso eine möglichst breite Spitze noch haben. Auch dann nicht von einem einzelnen Blick irritieren lassen, weil manche sind spitzer als andere, auch im Neuzustand. Manche Kettenblattzähne und Ritzelzähne. Mhm. Da einfach mal so rumgucken und schauen auf dem Kreis, wie sich das so verhält. Mhm. Wenn die alle sehr uniform aussehen, dann ist es schon eigentlich ein Zeichen, dass die Kette, dass dieser Bereich der Zähne schon stark abgenutzt ist, weil sie sich dann wahrscheinlich Richtung Spitze bewegen, also den berühmten Haifischzähnen. Die können dann tatsächlich richtig spitz werden, wenn die abgenutzt sind.
Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Tatsächlich.
Also, okay, ja, dann sagen wir einfach, Leute, besorgt euch ein gutes Foto von so einer Kassette, wenn ihr euch unsicher seid.
Ja, im Großen und Ganzen kann man das so festhalten. Ein Rezept ausstellen kann ich da sonst tatsächlich auch nicht. Also, worauf ich auch immer gucken würde, man kann immer mal wieder mal sich einen Zahn vielleicht mal ausreißen. Vor allen Dingen auf den großen Kettenblättern passiert das leider häufiger als einem lieb ist, weil die ja meistens aus Alu gefertigt sind. Und
du meinst Ritzel oder Kettenblatt?
Ritzel.
Ah, weil du Kettenblatt gesagt hast.
Also Ritzel hinten. Und ja. Vorne ist das bei einfach gar nicht mehr so das Thema. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe mein Fully jetzt neulich verkauft, weil ich mir ein neues zugelegt habe. Das habe ich so, boah, weiß ich nicht, 2000 Kilometer gefahren oder so. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe das halt dummerweise mir kurz bevor ich hier angefangen habe, gekauft. Und deswegen ist es dann nicht so viel unter die Räder gekommen. Aber da war also vorne am Kettenblatt auf gar nichts. Hm. Und dementsprechend, also ich würde auf jeden Fall, deine Methode mit dem Foto ist gar nicht doof, und dann tatsächlich Ausschau halten, ist irgendwo mal ein Zahn beschädigt, ganz wichtig halt Ausschau halten nach Haifischzähnen, weil das ist, ich meine, dann ist es eh zu spät in aller Regel, aber viel mehr kann man da heute auch eigentlich, glaube ich, gar nicht machen.
Wobei man auch sagen muss, auch ein Kettenblatt mit Haifischzähnen, wenn die Kette entsprechend gelenkt ist, kann noch wirklich gut funktionieren.
Genau, kann funktionieren, aber
man muss ein bisschen Auge drauf haben, vor allem, weil es dann ja sein kann, dass die Kette im unteren Bereich, die Kette auch mal mit anhebt und Richtung Kettenstrebe zieht. weil die Kette sich dann nicht mehr so gut löst vom Kettenblatt, weil vielleicht dann mit der Zeit auch die Rückholfeder des Schaltwerks so ein bisschen ausgelutscht ist. Aber es fahren ja auch nicht alle Leute Einfachantriebe, es fahren sicherlich noch sehr viele Leute ein, drei- und zweifach, also zweifach bestimmt, drei gibt's auch noch ein paar. Da wäre so mein Tipp auch wichtig, immer mal gucken, das ist jetzt eher ein Sicherheitshinweis, aber gehört irgendwie auch dazu, dass die Kettenblätter sich nicht lösen, ne? Diese kleinen Schrauben ab und zu mal nachziehen. Ich habe zum Teil, bin ich früher mit Kettenblättern rumgefahren, die waren wirklich locker und man hat es fast nicht gemerkt, weil die irgendwie das noch so hinkriegen. An einer schleifenden Kette habe ich dann gemerkt, oh Gott, mein Kettenblatt ist lose. Da auch wichtig, beim Verschalten kann man ja auch mal so ein bisschen daneben treten oder beziehungsweise in den Schaltvorgang reintreten und da verspannt sich was. Mal gucken, ob die Kettenblätter zueinander noch symmetrisch laufen, weil das kann auch ein Problem für Schalt oder eine Ursache für Schaltprobleme sein. Gehört streng genommen nicht in den Bereich des Verschleißes, aber ja, ich glaube, Beschädigung durch Benutzung ist auch irgendwie Verschleiß, ne?
Ja, klar.
Ist nicht nur Abrieb. Ja. Okay, ja, dann haben wir Kettenblatt und Ritzelpaket eigentlich in einem gemacht, so ein bisschen. Genau, Aufsetzer machen natürlich auch die Zähne kaputt. Das sieht man dann ja relativ deutlich, also Kettenblattaufsetzer. Womit machen wir weiter? Sollen wir mit Bremsen weitermachen?
Oh, sehr gerne. Lieblingsthema. Auch da kann man eine Menge falsch machen.
Leg los.
Prinzipiell würde ich, auch wenn es bei vielen Bremsscheiben drauf gelasert ist oder zumindest drauf steht.
Entschuldigung. Ich grätsch jetzt rein und frag mich, ob wir nicht noch das Innenlager machen sollten.
Boah. Welches Innenlager? Welches Innenlager?
Naja, das Tretlager.
Ja, das ist schon klar, aber welche Typen wollen wir denn da alle besprechen?
Wir machen einfach das Innenlager und machen einen und geben unseren geneigten Hörern den Tipp mit auf den Weg.
Pressfit ist scheiße.
Bitte?
Pressfit ist scheiße,
nein. Es ist wichtig, wenn ihr das den Verschleiß des Innenlagers, so nennt man das ja, also das Bottom Bracket bei den Engländern, unten das Lager, was die Kurbelwelle aufnimmt von der Kurbel, dass ihr darauf achtet, nicht nur am Kurbelarm zu rütteln, ob der fest oder lose ist, weil das immer noch bedeuten kann, dass der Kurbelarm lose ist. Aber auch, wenn ihr es wirklich mal richtig checken wollt, geht hin, nehmt euch die Zeit, montiert den Kurbelarm ab und rüttelt mal innen an der Achse so ein bisschen. Am besten ein bisschen zu euch hinziehen und dann mit viel Druck auf und ab bewegen. Wenn es da drin Spiel gibt, dann solltet ihr das Innenlager tatsächlich austauschen. Entweder durch Rausschrauben, BSA, oder durch Rausschlagen, Pressfit, oder Rauspressen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Aber wie gesagt, das einfache am Kurbelarm rütteln ist nur so eine halbe Prüfung, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt zu den Bremsen.
Genau. Ja, bei den Bremsen auf jeden Fall notieren, wie dick die Bremsscheiben zum Beispiel am Anfang waren und dann auf der Herstellerwebseite informieren, wie gering denn die Mindestdicke sein darf. Bei SRAM zum Beispiel müssen Centerline-Scheiben bei 1,55 mm getauscht werden, oder empfehlen sie zumindest, und bei den neuen dickeren HS2-Scheiben schon bei 1,7 mm. Und das würde ich auch wirklich sklavisch einhalten. Ihr dürft bei Bremsen nie vergessen, das ist eure einzige Lebensversicherung auf dem Rad, die hier abseits eurer Fahrkünste so habt. Und auf einmal das zu stehen und die Bremse funktioniert nicht mehr, ist immer der Super-GAU und immer mindestens mit einem heftigen Schweißausbruch verbunden. Deswegen kümmert euch da wirklich so genau wie irgend möglich drum.
Deshalb hat man ja auch zwei Bremsen, ne?
Genau,
weil es halt die einzige Lebensversicherung ist, hat man die einzige Lebensversicherung doppelt.
Genau.
Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, das jetzt von einer Marke losgelöst zu machen. Mhm. Wäre jetzt so mein Praxistipp, der es ein bisschen easier macht. Schaut, wenn ihr nachher mal auf euer Rad guckt, vielleicht habt ihr eine Anregung bekommen, was ihr mal überprüfen wollt, sollt, müsst, könnt. Schaut doch einfach mal auf diesem, es gibt ja viele Ketten, viele Scheiben sind ja aus einem Stück gefräst. Schaut euch einfach an, ihr werdet irgendwo an den Armen, an diesen Ärmchen, die rausgehen zu der Bremsscheibenfläche, werdet ihr einen Bereich haben, wo ihr wisst, okay, das ist die Ursprungsdicke. Und wenn ihr dann eine relevante Stufe zu der Bremsfläche erkennen könnt mit dem Fingernagel oder mit dem Auge, dann müsst ihr damit definitiv mal einen Check durchführen mit einer Messschieber, also Volksmund Schieblehre, wie auch immer, mal bitte auf der Hersteller-Homepage gucken. Weil ich glaube, die wenigsten Leute notieren sich die Dicke im Originalzustand.
Ja,
das wäre, glaube ich, ein guter Tipp, um das einfach mal mit einer Sichtkontrolle sich anzuschauen. Okay.
Definitiv, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, das wirklich sich zu notieren. Weil wenn man dann auf einmal im Bikeurlaub da steht und feststellt, dann wird es entweder teuer oder so wie es jetzt gerade ist mit den Zubehörteilen, vielleicht kriegt man gar keine Bremsscheibe mehr. Und deswegen lieber im Vorhinein gucken, und gerade jetzt würde ich da lieber dreimal gucken, weil ihr lauft halt Gefahr, dass ihr womöglich keinen Ersatz zeitnah kriegt. Jetzt im Winter ist es auch gar nicht so entscheidend, vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem wie knackig unser Winter jetzt auch tatsächlich wird. Aber gerade jetzt kann man dann super das mal sich angucken, zumindest auf der Herstellerwebseite mal schnell informieren, was da Sache ist, was da empfohlen wird, und dementsprechend handeln. Dasselbe gilt natürlich auch für die Bremsbeläge. Auch da gibt es Mindestdurchmesser, die sie haben sollten, Mindestdicken. Und bei Bremsbelägen bin ich auch so weit gegangen, dass ich immer zwei Sätze einfach bei mir in meiner Toolbox rumfliegen hatte, die ich dann auch immer mitgenommen habe, wenn ich irgendwo hingefahren bin, weil ihr fahrt mal doch eine schlammigere Tour, als euch lieb ist, und gerade Schlamm in Verbindung mit viel Bremsen, wenn's wirklich mal ein bisschen schneller unterwegs seid, arbeitet dann die Beläge doch nochmal schneller runter, und dann steht er auf einmal nach, weiß ich nicht, zwei Tourtagen da und die Bremsbeläge sind auf einmal futsch. Hm. Und ja, auch da unbedingt drauf achten.
Wann müssen sie runter?
Auch das ist herstellerabhängig. Also auf gar keinen Fall dann runternehmen, wenn man schon die Trägerplatte sieht. Wenn die schon nur noch
da ist. Dann auf jeden Fall.
Dann auf jeden Fall. Aber das ist halt schon deutlich zu spät.
Man sagt so ein Millimeter, ne?
Nee, ich glaube eher mehr. Also
mehr.
Auch da.
1,2 habe ich mal irgendwo.
Also SRAM zum Beispiel, um sie wieder zu zitieren, sagt, dass Bremsbeläge spätestens bei einer Reststärke von 3 mm, das ist gemessen inklusive Trägerplatte.
Inklusive Trägerplatte, ich meine
ohne. Ja. Genau, und dann auf jeden Fall weg damit. Im Zweifelsfall lieber früher als zu spät.
Also ich glaube, man ist safe mit ungefähr 1 mm Belagsmaterial. Das kann man ganz gut nachmessen, wenn man einen Messschieber hat. Sollte sowieso jeder in seiner Werkstatt haben. Man misst einfach die Gesamtdicke, misst dann den Bereich, wo kein Belag drauf ist seitlich, und zieht's ab. Dann hat man die Belagstärke. Ich lehne mich mal doch so weit aus dem Fenster zu sagen, dass man bei 1 mm tauschen kann und das bis dahin runterbremsen kann, aber natürlich ohne Gewähr. Bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert. Was bei mir nicht immer funktioniert hat, ist daran zu denken, das auch zu tauschen. So stand ich dann irgendwie im vorletzten Bikeurlaub dann im Aostatal mit Blick auf den Mont Blanc oben auf einem Berg und stellte fest, meine Bremse macht lustige Geräusche. Habe sie mir angeguckt und musste sehen, okay, ich brauche einen neuen Belag. Wie komme ich jetzt hier an einen? Antwort gar nicht. Und dann bin ich sozusagen nur mit der Vorderbremse runtergefahren. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe dann erstmal den Weg in den nächsten Bikeshop angetreten.
Ja, genau. Jimmy, krass. Das ist der absolute Horror für mich. Wenn mir sowas passieren würde. Oh Gott.
Ja, ich hätte eine lustigere Abfahrt gehabt, wenn ich jetzt auch die Hinterbremse zur Verfügung gehabt hätte. Aber die verschleißt ja eh immer schneller, wisst ihr wahrscheinlich. Deshalb die Beläge immer so ein bisschen im Auge behalten. Mal gucken, dass das nicht runtergebremst wird, weil dann spätestens fängt es auch an, die Kolben zu beschädigen. Auf den Bremsscheiben, nochmal ganz kurz zurück, da gibt es auch manchmal so Verschleißindikatoren, die da aufgelasert sind. Ne?
Ja, genau.
Ja, also es sind so kleine Linien und wenn ihr die nicht mehr sehen könnt, dann muss sie runter zum Altmetall.
Genau. Was man auch nicht vergessen darf, ist, während Shimano zum Beispiel ja auf Mineralöl setzt, das quasi ja nicht ewig haltbar ist, aber schon lange haltbar ist, empfiehlt auch zum Beispiel SRAM die Bremsflüssigkeit einmal im Jahr zu wechseln und das auch mit gutem Grund. Denn jetzt kommt ein ganz wildes Wort, was ich mir nochmal angucken muss, damit ich es hier nicht falsch sage und böse Mails kriege. Denn DOT ist hygroskopisch. Und das heißt nichts anderes, als dass es Wasser über die Luft aufnimmt. Das heißt, über die Bremsleitung kann halt nach und nach Wasser durchperforieren und vermischt sich dann mit der Bremsflüssigkeit und setzt den Siedepunkt immer weiter hinab. Das muss nicht passieren, kann aber. Und tatsächlich ist es dann so, dass die Bremsflüssigkeit, die ja für den Hitzetransport wirklich absolut lebensnotwendig ist, immer schneller anfängt zu kochen womöglich und ihr dementsprechend immer schneller Bremsfading bekommt. Und ich würde tatsächlich diese Empfehlung von SRAM wirklich ultra strikt einhalten. Und ich garantiere euch, wenn ihr das jetzt, wenn ihr sagt, der Schwertner, der spinnt, probiert es mal. Also ich bin jedes Mal baff, was das für einen riesen Unterschied macht, wenn man die Bremsflüssigkeit bei DOT einmal im Jahr gewechselt hat. Also es ist unglaublich. Und es kostet nicht viel, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Im Bikeladen eures Vertrauens kostet das vielleicht 30, 40, 50 Euro. Aber das sollte es euch auf jeden Fall wert sein. Und der Unterschied ist wirklich massiv.
Okay, Bremsen haben wir, ne? Ich würde mal sagen, so ein Rundum-Lager-Check mal kurz. Wie überprüfe ich, ob meine Hinterbaulager, so ich denn welche an meinem Rad habe und nicht ein HTL-Fahrer bin, verschlissen sind? Am besten nicht hinten einfach am Rad festhalten und hin und her wackeln, weil das könnte dann auch die Narbe sein, sondern Kettenstrebe, Sitzstrebe nehmen, seitwärts bewegen, am besten mit ausgehängtem Hinterrad und abgelegter Kette, dann klappert da nichts und irritiert.
Genau.
Das zu beheben ist so eine Sache. Ich habe so ein bisschen, also das Hinterbauwartung, können wir einen eigenen Podcast zu machen.
Haben wir eine eigene Heftreihe sogar zu gemacht.
Genau. Mein privater Tipp ist so ein bisschen, wenn ihr ein Lager im Hinterbau habt, also ich mache es zum Beispiel auch wie bei meiner Kassette, ich zerlege den Rahmen einmal pro Jahr, weil ich einfach faul bin, da mache ich es aber auch einmal richtig. Und ich baue die wirklich komplett auseinander, reinige alles und gehe mal mit dem Finger rein und versuche und guck mal, wie gut die sich drehen lassen. Und wenn sich da ein Hinterbaulager nicht gut drehen lässt, keine Panik, das ist zum Teil so, dass die erst unter Spannung im eingebauten Zustand vernünftig laufen. Aber wenn sie spürbar rau laufen oder sehr stark hakeln, dann habe ich schon einfach mal, das mache ich eigentlich auch relativ lange schon so. Ich nehme mir eine Braunüle, also eine kleine Spritze, und nehme ein Teflon-basiertes Öl, was ich ein bisschen erwärmt habe. stelle ich auf die Heizung, zumachen, sonst stinkt's. Und das ziehe ich mit der Spritze auf und heb das unter die Dichtung des Lagers. Mhm. Und dann piekse ich quasi sozusagen unter die Dichtung, drück da dieses Teflonöl rein, lass das irgendwie einwirken. Mhm. Und das ist danach in vielen Fällen wieder wie neu. Solche Lager laufen halt super schnell ein, weil da irgendwie immer Schmutz und Feuchtigkeit und alles Mögliche draufkommt.
Ja, und vor allem, weil sie halt sich nur wenig bis quasi unmerklich überhaupt bewegen.
Genau.
Das ist halt das.
Genau.
Also sie haben eine ultra einseitige Belastung und die dann auch nur in einem wirklich sehr eingeschränkten Winkel überhaupt stattfindet. Und deswegen muss ich sagen, diesen Tipp würde ich auch bei meinem nächsten Rad gerne beherzigen wollen, weil es tatsächlich das Leben sehr viel einfacher macht. Weil wenn die Lager erstmal wirklich im Eimer sind, wir hatten das jetzt neulich, als wir diese Hinterbau-Lager-Story gemacht haben im Heft, da hatte ich das Race-Fully von unserem Volontär hier auf dem Seziertisch und wir haben da gemeinsam, er hatte schon ein Lagerset gekauft, wir haben die Lager dann getauscht und wieder neu eingepresst und wir haben uns die alle angeguckt und der ist, ich glaube, ein Jahr damit Wettkämpfe gefahren und die waren schon ziemlich hinüber. Ja. Und die waren halt, also ich glaube, eins war sogar schon angelaufen, das andere ist sofort beim Öffnen schon kaputt gegangen. Also auch da, ihr würdet euch wundern, wie viel da kaputt gehen kann. Weil wie du schon richtig erwähnst, die sind permanent unter Dreckbeschuss. Nicht alle Lager sind vernünftig gedichtet. Das ist auch gar nicht eine relativ neue Entwicklung, dass sie überhaupt die Hersteller da wirklich großen gehobenen Wert drauf legen und das teilweise auch nochmal explizit in den Broschüren bewerben, dass sie besonders gedichtet sind. Und also dieser Tipp mit der Braunüle ist ein guter. Man kann eventuell sonst auch nochmal eventuell mit ein bisschen Fettlöser da dran gehen und die neu abschmieren.
Ja, es ist schwierig. Aber wie willst du unter die Dichtung kommen?
Das genau, man muss den Hinterbau eventuell dann auch auseinandernehmen.
Also meine Erfahrung ist, wenn die Dichtung einmal raus ist, ist die raus. Die kriegst du nicht mehr rein.
Nö, das also zumindest bei den Rädern, die ich bislang auseinandergenommen habe, dafür hat das gut funktioniert.
Bei industriegedichteten Hinterbaulagern?
Ja.
Okay, das habe ich noch nie geschafft. Bei mir ist es immer so gewesen, wenn ich die zu weit angehoben habe, dann ist die Dichtung raus und die kriegst du auch nicht mehr sauber rein. Aber
also es hat auf jeden Fall danach wieder gut funktioniert bislang. Mhm. Und Klagen kamen mir bislang auch keine. Aber das kommt halt auch immer drauf an, was für Lager das sind genau. Da gibt es ja irrwitzig viele Standards. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, dass die gerade besonders, nennen wir es mal, wartungsfreundlich waren. Mhm. Und ja, im Zweifelsfall auch da, so Sets sind manchmal nicht einfach zu bekommen. Im Zweifelsfall da natürlich wie immer, auch wenn es gebetmühlenartig von mir wirkt, den Hersteller anfragen, weil längst nicht jedes Lagerset kriegt man so einfach, weiß ich nicht, bei Fahrrad.de, Bike Discount oder so bestellt. Dementsprechend würde ich da immer gucken. Und
und es ist auch generell eine sehr fortgeschrittene Geschichte. Also ich
das stimmt.
Behaupte von mir, dass ich im Werkstattwesen relativ erfahren bin, mhm. wollte auch mal von einem Bike die Hinterbaulager tauschen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Warum nicht? Weil die eingeklebt sind. Und das Tool, um das sozusagen raus und wieder reinzubauen, hat nur der Hersteller.
Ja, oder man muss halt für teures Geld von zum Beispiel von Cyclist Tool.
Das hat Tools, nicht funktioniert. Da gab es keine Möglichkeit. Da brauchte man spezielle Raustreiber, sonst hättest du den gesamten Hinterbau zerstört. Also das kann auch sein. Jetzt nur weil es die Lager sozusagen zu kaufen gibt, da nimmt man auch eine Menge Geld für in die Hände. Unter Umständen Enduro Bearings, das sind super gedichtete Lager, kosten aber auch nicht wenig Geld. Mhm. Und wenn man dann feststellt, okay, ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass ich das da rein und wieder raus machen kann oder raus und wieder rein machen kann, es ist, macht euch lieber schlau vorher, ob das funktioniert. Fragt mal in Foren oder so, ob andere Leute das auch schon probiert haben. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass manche Hinterbaulager sich selbsttätig nicht tauschen lassen, ohne entweder quasi den Hersteller zu konsultieren oder seinen Rahmen kaputt zu machen. Also ich musste das tatsächlich, dieses Projekt aufgeben, weil es hätte wirklich nicht funktioniert. Es wurde mir vom Hersteller auch zugesichert, dass es nicht geht.
Genau. Dann auch da, wie gesagt, ich wiederhole es dann auch nochmal, das ist wirklich ein Thema für Profis. Also das solltet ihr nicht machen, wenn ihr jetzt gerade erst mit dem Schrauben angefangen habt, weil ihr wirklich gerade bei Carbonrahmen sehr schnell sehr teuren Schrott damit produzieren könnt.
Teuren Schrott, sehr gut. Mhm. Warum habe ich das nochmal mit dem Erwärmen des Öls gesagt? Weil Teflonöl relativ zähflüssig sein kann. Das kommt dann vorne nicht durch die Spitzenspritze durch. Spritzenspitze, so rum. Mhm. Also durch diese Braunöle, Kanüle, whatever. Etwas, was aber jeder machen kann oder was meiner Auffassung nach sehr gut funktioniert. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Faulheit. Mhm. Ich bin irgendwie ein fauler Sack und habe deshalb auch keinen Bock, meine Züge zu tauschen. Mhm. Deshalb gehe ich zum Beispiel immer hin und solange die jetzt nicht abreißen oder komplett durchgescheuert oder sonst was sind, gehe ich auch den einfachen Weg. Ich hänge das Kabel unten am Schaltwerk aus. Mhm. Sorge für viel Bewegung darin und dann mache ich es wie folgt. Ich stelle das Rad so hin, dass auch ein Öl in die Außenhülle laufen kann und setze oben auch die Spritze an, drückt es da rein, bewege es, dadurch läuft es meist dann Richtung irgendwie Schwerkraftbewegung, also nach unten. Am einfachsten ist es, man hängt das Rad mit dem Vorderrad irgendwo auf und fängt oben an, das Öl sozusagen reinlaufen zu lassen in die Außenhülle des Zuges, also Schaltzüge, wir reden über Schaltzüge. Mhm. Und irgendwann kommt es dann unten raus und dann weiß man, okay, der ist jetzt durchgespült einmal. Man kann bei der Gelegenheit den Innenzug tauschen, muss man nicht. Ich mache es, wenn es notwendig mir erscheint oder wenn er irgendwie verrostet ist. Mhm. Ansonsten benutze ich den einfach weiter und das funktioniert auch.
Da kann ich tatsächlich auch nichts großartig beipflichten, also hinzufügen.
Was Einzige, was halt so ein bisschen doof daran ist, ist, dass es Teflon ist. Mhm. Und Teflon ist ja nicht gerade ein naturfreundliches Material. Mit Kettenöl habe ich es versucht, funktioniert nicht so gut. Aber es gibt Teflon-basierte Geschichten. Man muss da jetzt auch nicht literweise reintun. Also, und ich glaube, in Summe, wenn man jetzt den Innenzug und die Außenhülle tauscht, dann ist es in Summe wahrscheinlich ein bisschen mehr Abfall und Schrott, den man produziert, als wenn man die alten Züge einmal ein bisschen geschmeidig macht. Und meist ist ab Werk sowieso eine Teflonbeschichtung drauf. Das heißt, man spart dann auch nicht wirklich was. Genau, das wäre so das zum Thema Züge. Ich gehe auch noch hin und öle meine Schaltwerks-Parallelogramm-Geschichten.
Auch also das die noch. Gelenke. Tatsächlich, bitte? Tatsächlich.
Ja,
jetzt bin ich aber auf die Begründung gespannt.
Weil da ab und zu dann Schmutz drauf sitzt und ich mir denke, dann läuft es besser. Aber vielleicht ist es nichts, was jetzt wirklich zum Thema Verschleiß gehört. Mhm. Verschleiß wäre auf jeden Fall noch Reifen und Griffe, also Gummizeug. Mhm. Reifen erkennt man ja eigentlich den Verschleiß, ne?
Ja, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich.
Also wenn man die... Erzähl. Also wenn man sozusagen die Karkasse drunter sehen kann, sollte man spätestens mal tauschen, wenn grobe Schnitte an der Flanke irgendwie vorhanden sind. Wenn euch die Milch entgegenspritzt, wisst ihr, irgendwas stimmt hier nicht, dann solltet ihr mal an den Reifen ran und was Neues kaufen. Wie sieht's denn mit der Milch aus, wenn ihr Dichtmilch fahrt?
Willst du wirklich diese Büchse der Pandora öffnen?
Nur ganz bisschen, nur ganz so für bisschen. 30 Sekunden und dann kannst du sie wieder zumachen.
Es kommt ganz drauf an.
Danke.
Das ist die ganz einfache Politiker-Aussage.
Okay, gibt es eine Möglichkeit, das zu kontrollieren?
Prinzipiell. Also wir empfehlen aus der Redaktion, aus unserem Redaktionsalltag heraus, und das sehen auch viele Hersteller so 120 bis 150 Milliliter in den Reifen zu gießen. Das ist schon relativ viel. Und
hey, ich meinte jetzt Verschleiß. Also
ja, im Sinne lass mich ausreden. Und wenn es frisch eingefüllt ist, dann hört ihr es immer plätschern. Wenn ihr es nicht mehr plätschern hört, dann würde ich mal reingucken und zu schauen, was dann mit der Milch passiert ist. Im Zweifelsfall ist das Mehrgewicht von nochmal 50 Millilitern oder selbst 100 Millilitern. Das sind 100 Gramm pro Reifen. Ungefähr. Es gibt ein paar, die sind sogar leichter. Aber so roundabout. Einfach reingießen und weiterfahren im Zweifelsfall. Ansonsten gilt, wenn ihr viel unterwegs seid und auch viel im Sommer fahrt, das werden wahrscheinlich die meisten machen, dann würde ich nach einem halben Jahr mal kontrollieren. Also jetzt im Winter einfach reingucken. Wenn der Reifen noch nicht so viel runter hat, würde ich die ausgehärtete Milch einfach entfernen aus dem Reifen. Das geht mal einfacher, mal schwerer. Und dann wieder neu reingießen. Und ja, der Drops ist gelutscht. Fertig. Das ist so die kurze, vernünftige Antwort, denke ich.
Mhm. Okay. Also bei mir plätschert nichts. Plätschert es meist schon nach 2 Monaten nicht mehr. Und wenn ich reingucke, sieht es irgendwie aus wie auf einer Kaugummi-Party. Trotzdem hält es irgendwie. Mhm. Ich lasse es dann immer, weil ich irgendwie keine Lust habe, das Zeug da reinzukippen. Mhm. Kann man auch machen, oder?
Ja, also, sag ich ja. Also okay. Im Zweifelsfall einfach nochmal was nachgießen. Von derselben Milch natürlich. Mischen ist so eine Sache. Empfehlen würde ich es nicht. Ich würde immer dieselbe nehmen. Und wenn ihr es dann gereinigt habt, dann könnt ihr natürlich auch wieder was anderes reingießen. Aber ansonsten nur mit demselben Zeug wieder neu auffüllen.
Okay, also ja, ich werde sowieso langfristig wieder auf Spezialschläuche umsteigen, weil tatsächlich bei mir immer die Ventile sich verkleben und mich das irgendwie, ich finde es irgendwie anstrengend. Egal. Okay, Reifen haben wir, Lenkergriffe, ja, das seht ihr. Wichtiger Hinweis ist vielleicht, komplett abgelutschten Lenkergriff. Das ist als Sicherheitsrisiko tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil wenn da Risse drin sind, die können bei Belastungsspitzen, wenn ihr mal in einer ganz brenzlichen Situation irgendwie ein sehr, sehr schnelles, sehr kräftiges Lenkmanöver ausführen müsst, können die abreißen und euch dann seitlich so also die Hand seitlich vom Lenker führen. Und abrutschen lassen. Und das ist gefährlich. Deshalb, wenn ihr mal irgendwie eine Bauchlandung oder eine Bodenlandung mit dem Griff macht und da ist ein dicker Cut drin oder ein Riss oder so, lieber mal austauschen. Ist kein teures Teil. Und ihr habt im Fall der Fälle dann was Sicheres in der Hand, was Handfestes und nichts, was unter Belastung nachgeben kann. Mhm. Auch immer wichtig darauf achten, Anzugsmomente bei Schraubgriffen beachten, gucken, dass er sich nicht verdrehen kann, dass er nicht abrutscht. Ja. Und ansonsten, mir fällt jetzt noch der Steuersatz ein. Das ist was, wo Verschleiß sich natürlich durch Spiel bemerkbar macht und rauen Lauf. Wenn das der Fall ist, ist meiner Erfahrung nach da auch nicht mehr viel zu machen. Also wenn ihr den nicht mehr festgestellt kriegt, sodass er immer ein bisschen Spiel hat, den man natürlich vom Spiel der Buchsen der Federgabel unterscheiden muss. Das kann man dadurch, indem man das Vorderrad quer stellt und das Rad mit angezogener Vorderbremse so ein bisschen vor- und zurückschiebt, wenn es dann immer noch im Bereich des Steuersatzes Finger drauflegen, dann kann man es auch ertasten. Wenn es dann immer noch wackelt oder Spiel hat, dann muss man in der Regel was Neues einbauen.
Mhm. Ja. Gut auf den Punkt gebracht. Da kann ich auch nichts anderes zu sagen.
Also es ist so ein bisschen schwieriges Thema Lager generell. Da könnte man auch mal.
Ja, klar. Aber gerade beim Steuersatz, ich würde tatsächlich aus meinem Freundeskreis heraus behaupten, dass die meistens eher zu fest machen und sich deswegen kaputt machen. Und dieser Trick mit dem Ertasten, also Vorderradbremse ziehen und langsam wackeln, indem man unten dann an den Spacern so ein bisschen rumfühlt. Das ist ein guter. Und dann einfach da dann Gefühl für entwickeln. Also wenn die sich bewegen, wirklich die Spacer, dann ist auf jeden Fall zu lose. Wenn sich gar nichts bewegt, auf jeden Fall zu fest. Und ja, im Zweifelsfall, wenn der Lenker auf einmal sich irgendwie einschlägt oder festschlägt, Ich hatte das früher bei meinem alten Schaufrennrad, dass tatsächlich ich gedacht habe, hey, das Lenkkopflager, das hat ja eine Arretierung in der Mitte, wenn der Lenker gerade steht. Wie praktisch ist das denn? Da konnte ich nämlich super mit geradeaus ohne Hände fahren. Das fand ich total geil. Und dann war ich beim Fahrradladen, damals in meiner alten Heimat in Bochum, und der hat mich völlig entgeistert angeguckt und hatte mir dann auch die Lagerschale gezeigt. Und da hat sich halt gar nichts mehr richtig bewegt drin. Also die war wirklich komplett hinüber. Nur es hat sich halt für mich richtig angefühlt an dem Moment. Und wenn ihr sowas, ja, ich hatte halt Glück, dass es genau wirklich absolut kerzengerade in der Mitte war. Mhm. Und ich halt gedacht habe, da ist vielleicht eine Arretierung drin oder so, was weiß ich. Und wenn ihr sowas feststellt und also indem man, ist ganz einfach, ihr tickt den Lenker mal zur einen Seite, dann mal zur anderen. Und wenn ihr merkt, dass der irgendwo an einer Stelle hakelt, dann ist es in aller Regel schon zu spät.
Auf Felgenbremsen gehen wir mal nicht ein.
Boah, auch wir das haben, ist ja noch so eine Büchse der Pandora.
Ja, genau. Das ist eher was für den Bereich Rennrad oder altes Mountainbike. Dass wer so lange Mountainbike fährt, dass er so altes Material noch fährt, der weiß aber auch, wie er den Verschleiß an der Felge erkennt. Vario-Stützen entwickeln so ein bisschen Spiel. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich als Verschleiß betrachten, würde ich sagen. Das gehört so ein bisschen dazu. Bei Federelementen, wenn da irgendwas in sich schlackert, ist das ein Fall für den Service. Da können wir jetzt anhand von Worten das nicht schlüssig erklären, was man dann machen sollte.
Aber da kann ich auf mein Lieblingsthema wieder verweisen, nämlich auf die Herstellerseite zu gucken und sich da auch gerade bei den teuren Komponenten oder generell, also ich meine, Fahrwerke sind teuer, gar keine Frage, und auch die Services sind jetzt nicht kostenlos, aber jetzt gemessen an dem, was man damit macht, jetzt aber auch eine sinnvolle Investition. Ich würde mich da tatsächlich an den Herstellervorgaben orientieren und einfach mal nach einem Jahr intensiver Benutzung das zum Fahrwerksprofi bringen, die Gabel und den Dämpfer. Ich glaube, viel mehr kann man da als selbst als geneigter Schrauber ohne sehr viel Hintergrundwissen auch fast gar nicht machen.
Wir haben noch, also ich kann noch vier Themen fallen mir tatsächlich noch ein, die ich noch schnell streifen kann.
Erzähl, jetzt aber schieß los.
Laufräder speichen. Oh je. Am besten, ihr geht einfach mal hin und kontrolliert, ob ringsum die Speichen durch Zusammendrücken von zwei benachbarten Speichen, kann man das gut machen, ob die eine ähnliche Spannung haben, ob die ähnlich straff sitzen. Mhm. Kommt gar nicht so selten vor, dass ein oder zwei Speichen gerne mal in einem Bereich auch ein Ausreißer sind, also nicht ausgerissen sind, aber deutlich lockerer sitzen. Dann muss das zentriert werden. Es ist auf jeden Fall oder wieder festgemacht und zentriert werden. Das ist auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, da nach dem Rechten zu schauen, das jetzt genau zu erläutern, wie man ein Laufrad zentriert. Geht hier zu weit. Das findet ihr auch, da findet ihr auch Workshops und Anleitungen auf www.mountainbike-magazin.de, wenn ihr da Bedarf habt. Schaltwerk kann natürlich auch ausleiern sozusagen in seinem Gefüge, das heißt also in sich. Einfache Methode ist auf ein großes Ritzel schalten, so dass es möglichst gestreckt ist, das ganze System, und dann mal nach rechts und links bewegen, also von hinten betrachtet, nach außen und innen zum Rad, zur Radachse hin. Wenn da sehr viel Spiel drin ist, dann muss man sich mit dem Thema Schaltaugenbefestigung, Lagerspiel in den Bolzen des Parallelogramms beschäftigen. Ist hier aber auch ein Thema, das kann man nicht so richtig beschreiben, weil da es sehr schwierig ist herauszufinden, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Dann haben wir noch Pedale. Pedalspiel kann man an der Achse natürlich ertasten durch Festhalten der Kurbel und dem Pedalkörper auf und ab bewegen, gucken, ob da Spiel ist. Wenn ihr Flat Pedals fahrt, mal die Pins kontrollieren, gucken, ob die lose sind, ob ihr welche verloren habt. Bei mir ist es so, Ich reiß mir ab und zu mal so ein paar Zähne ab, weil ich irgendwie einen Stein übersehen habe. Und bei mir lockern die sich auch relativ schnell, seltsamerweise. Ich hau die immer mit Loctite rein. Ich mache dann irgendwie mittelfeste Schraubensicherung.
Trotz Loctite hauen die sich.
Doch.
Jimmy, also Respekt.
Ich verliere die sonst, weil ich weiß auch nicht warum.
Und
dann vielleicht die ganze Zeit Charleston auf den Dingern. Krass. Und dreh die dann damit raus.
Ja, der Jimmy drückt halt 8000 Watt wahrscheinlich.
Nein, überhaupt nicht. Ganz, ganz wenig. Aber ich drehe den Fuß viel zum Steuern des Pedals, um das Rad übers Pedal zu steuern. Aha. Und ich weiß nicht, ob durch diese Drehung und meine super techy Flatpedal-Schuhe dann irgendwie die Singer sich rausarbeiten. Auf jeden Fall verliere ich irgendwie so pro Saison 3 Pins, obwohl ich die vorher festschraube. Und meine Lösung ist mittlerweile, die halt mit Loctite festzuschrauben, mit einer mittelfesten Schraubensicherung. Mhm. Das sieht auf dem Lack immer doof aus, weil dann irgendwie bei den Pins dann ringsum so ein kleiner blauer Kragen ist. Aber, und ich fahre gerne irgendwie quietschige Pedale, aber das ist mir lieber, als dass ich die ganzen Pins immer verliere. Mhm. So viel zu den Pedalen. Klickpedale, ja, reinigen kann man machen.
Kann man
da ist die, jetzt kann, Verschleiß nicht das riesige. Bitte?
Kann man die Mechanismen überhaupt großartig pflegen?
Sauber machen, Bürste, bisschen. Ja, klar. Also was super hilft, wichtiger Tipp, was bei mir super hilft, wenn euer Pedal hakelt beim Ein- oder Ausstieg, bisschen WD-40 drauf machen, also ein dünnflüssiges irgendwie, so ein bisschen, da kann man mal mit Spray arbeiten. Wo kann man schon am Rad mit Spray arbeiten? Antwort dort. damit der Mechanismus tatsächlich so ein bisschen die Oberflächenreibung verliert. Und dann kommt man deutlich leichter rein und raus. Hält nicht lange, ist ein bisschen doof, tritt sich auch an den Schuhen dann wieder ab. Aber wenn man da mit hakeligem Ein- und Ausstieg zu kämpfen hat, und sich nicht was Neues kaufen will, dann kann man das mit so ein bisschen Silikonspray oder was ähnlichem flutschiger machen, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt habe ich gesagt 4, jetzt bin ich bei 3, das 4. habe ich gerade vergessen.
Mir fällt aber tatsächlich jetzt gerade auch nichts ein.
Ich
Sattel, noch mal. Sattel vielleicht.
Sattelverschleiß ist so nicht wirklich so. Ach so, Lenker. Lenker.
Verschleißt ein Lenker?
Ja, also früher hat man so gesagt, Alulenker sollte man so nach, bei intensiver Beanspruchung nach 4, 5 Jahren mal tauschen, weil da natürlich enorme Vibrationen und Kräfte drauf wirken und Aluminium ein Material ist, was auch ermüden kann. Du hast einen großen Hebelarm, dementsprechend war das früher so ein bisschen die Aussage. Bei Carbonlenkern ist es gar nicht so anders. Also, aber da müsste man nochmal separat sich damit beschäftigen, weil das ist eher das Thema Alterung und nicht jetzt so sehr Verschleiß. Mhm. Alterungspodcast machen.
Ja. Ja, dann auch bitte die Körpergelenke mit reinnehmen in den Alterungspodcast.
Genau. Ich glaube,
da haben wir es eigentlich schon. Wenn wir was vergessen haben.
Ah, doch, ich hab was.
Ja, erzähl.
Lager der Laufräder.
Oh,
aber
ja,
es ist letztlich stimmt. Genauso wie bei Innenlager und Pedallager. Gucken, dass man nicht am falschen Punkt anfasst, sondern einfach irgendwie Felge oder Reifen greifen und die Achse nach Möglichkeit, also das Rad ausbauen und an der Achse mit ein bisschen Kraft nach rechts und links bewegen. Ein bisschen ziehen hilft auch. Mhm. Wenn sich dann da wirklich ein erhebliches Spiel zeigt, dann muss das nachjustiert werden. Hinweis, Doppelpunkt. Meistens ist es so, dass die Lager durch das Klemmen der Achse auch ein bisschen zusammengepresst werden. Und ich habe zum Beispiel früher im Fahrradshop die Lager eigentlich auch so, bei Rennrädern oft so eingestellt, dass die bei sehr starker Krafteinwirkung so ein mikro-minimales Spiel noch hatten. Mhm. Wenn die dann nämlich im Hinterbau oder in der Gabel festgeklemmt wurden, dann liefen die perfekt. Also dann war da weder Reibung noch Spiel drin. Mhm. Und diesen Sweet Spot zu ertasten, das war so ein bisschen mein Sport. Das habe ich sehr gerne gemacht und die Laufräder liefen wirklich sehr, sehr lang, sehr gut. Das kann bei Mountainbike-Laufrädern auch funktionieren. Freilauf haben wir noch. Alte HG-Freiläufer haben gerne mal mit der Zeit so ein bisschen rauen Lauf entwickelt. Da kann man auch wieder mit einem Teflonöl einfach mal an die kleine Stelle zwischen Freilaufkörper und Narbenkörper gehen und beim Drehen des Freilaufkörpers so ein bisschen dünnflüssiges Öl drauf machen. Das ist nicht die feine englische Art und auch sicherlich nicht Lehrbuch. Aber es kann helfen, wenn man sich sagt, ach, ich möchte jetzt mir nicht schon wieder einen neuen Freilauf oder ein neues Laufrad oder eine neue Narbe besorgen. Das kann das Leben verlängern und man muss ja auch bedenken, es ist hinten. Das heißt, wenn da mal was blockieren sollte, dann ist es jetzt zumindest nicht vorne.
Ja. Boah, haben wir jetzt was vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Wenn wir was vergessen haben, dann schreibt es uns doch gerne per Mail. Jimmy,
an die Mailadresse? podcast@mountainbike-magazin.de.
Genau, dann haben wir nämlich auch schon wieder was, was wir eventuell in meinem Heft gerne abfeaturen können. Sonst machen wir nochmal, wenn es ein spezielles Thema ist, was wir jetzt hier vergessen haben, bestimmt noch in meinem Podcast. Und ja, nicht schlecht. Also ich glaube, so als Übersicht gar keine doofe Idee gewesen.
Genau, also wie gesagt, keine Gewähr auf eventuelle Hinweise, wie lang man Bremsbeläge oder Ketten fahren kann. Mhm. Die Herstellerempfehlungen sind immer einen Tick konservativer und vorsichtiger. Wir unterstützen das total, was wir hier jetzt kund und zu wissen getan haben, sind unsere eigenen Erfahrungen aus der Praxis, die absolut ohne Gewähr weitergegeben werden. Aber habt das im Auge bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Kette und Bremsen ganz besonders. Auch Steuersatz gehört dazu, dass das Material gut läuft, pflegt euer Bike, habt es lieb und folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Abonniert unseren Podcast. Kauft das Magazin. Ganz wichtig, wir sind das Orange Magazin, ihr findet es am Bahnhofskiosk in der gut sortierten Buchhandlung im Zeitschriftenladen oder am Kiosk nebenan, der auch die Drops verkauft. Bleibt gesund da draußen, nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit einem perfekt gewarteten Rad. Bis dann, viel Spaß und ja, viel Spaß auf den Trails euch. Tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.